Ich glaube, ich krieg's hin. Aber Dankeschön für die Hilfe. Ja, so geht's. Bin ich ein bisschen mehr bei euch. Ja, ich freue mich, dass ich heute meinen zweiten Teil von dem Thema Einsamkeit. Oh, super. Dankeschön. Hey, Technik, ihr seid einfach spitze und super, wenn wir euch nicht hätten, echt. Und alle anderen natürlich auch. Ja, der zweite Teil, ich weiß nicht, wer von euch beim ersten Teil dabei war oder ihn gehört hat, aber ich möchte heute an dem anschließen. Und dazu habe ich nochmal die Definition. Das Gefühl der Einsamkeit ist subjektiv. Laut wissenschaftlicher Definition versteht man darunter das unangenehme Gefühl, das entsteht, wenn die Qualität der oder Quantität von persönlichen Beziehungen nicht den persönlichen Bedürfnissen entspricht. So viel dazu. Und jetzt habe ich gleich noch eine Bibelstelle. Und zwar aus dem 1. Mose 2,18. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, sagte Gott. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Die ihm entspricht. Mose war doch eigentlich gar nicht allein, oder? Adam, danke, genau. Adam war doch gar nicht allein. Er hatte doch Gott. Und er hatte doch so viel, also alles, alles, was Gott geschaffen hatte, hatte er doch. Er hatte sogar einen Job. Aber trotzdem, hier schon von Anfang an können wir sehen und lesen, wie Gott uns darauf aufmerksam macht, wie wir geschaffen sind. Dass wir eben keine Wesen sind zum Alleinsein. Adam hat den ganzen Garten Eden für sich. Er hat die Aufgabe, die Tiere zu benennen, die Pflanzen zu benennen, umherzuwandern in dem Garten. Also eigentlich hat er genug Beschäftigung. Wir würden vielleicht sogar sagen, eigentlich hat er genug zu tun. Aber Gott erkennt etwas und er reagiert. Er reagiert, weil es Adam mit all den Tieren und mit den Pflanzen und mit der ganzen Schönheit in dem Garten Eden doch nicht so geht, dass er spüren würde, ich habe die Vollkommenheit, ich habe wirklich alles. Er spürt, dass ihm ein Gegenüber fehlt. Und darum reagiert Gott und sagt, ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Und hier geht es um uns Menschen. Jeder erlebt im Laufe des Lebens Phasen des Alleinseins, wo sich das Gefühl der Einsamkeit entwickelt. Die Grenze jedoch zu einem pathologischen Status ist fließend, besonders auf die Dauer von Einsamkeit und die Fähigkeit, selbst aktiv zu handeln. Nach Bowlby sind besonders Menschen mit unsicherer und ambivalenter Beziehung und Bindungserfahrungen mehr gefährdet wie alle anderen. Sie zeigen ein höheres Risiko zur Einsamkeit. Das ist ein Thema, wo auch unsere Geschichte der Gesellschaft und der Familie betrifft und hineingeht. Wir können das eigentlich gar nicht ausklammern. Denken wir mal an all die Kriege, an all die Umbrüche, Krisen, die auch unsere Gesellschaft, unsere Familien durchgemacht haben. Häufig ist das Gefühl von Einsamkeit mit Grundgefühlen wie Scham, Trauer, Angst und Wut verknüpft. Schon in der ersten Ausführung von Einsamkeit, als ich das sagte, zeigte ich, dass sich die Politik damit sehr auseinandersetzt, auch durch die Corona-Krise. Im Grunde genommen hatte sie ja auch was Gutes, dass sich die Politik überhaupt damit jetzt auseinandersetzt mehr. Einsamkeit wird scheinbar sogar weltweit sozialpolitischer Auftrag, denn die WHO gründete eine internationale Kommission, Social Connection von 2024 bis 2026. Sie beschreibt hier den Impact, den Einsamkeit oder soziale Isolation auf physische und mentale Gesundheit in das gesamte Wohlbefinden der Gesellschaft eindringt und sogar besitzen kann. Ich möchte dazu eine kurze Passage vorlesen. Ich bekomme immer eine ganz tolle Zeitung. Jetzt mache ich Werbung, Schleichwerbung. Ist das die Ignis Magazin? Und da möchte ich eine Passage draus vorlesen. 2018 wird die weltweit erste Einsamkeitsministerin mit der Gründung des Ministeriums für Einsamkeit in Großbritannien unter Theresa May. Japan zieht 21 nach und gründet ebenfalls ein Einsamkeitsministerium. Auch Deutschland wird aktiv. Sommer 23 gibt es im Berliner Bezirk Reinickendorf einen ersten offiziellen Einsamkeitsbeauftragten. Im selben Jahr beschließt das Bundeskabinett kurz vor Weihnachten die Strategie der Bundesregierung gegen Einsamkeit. Die vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend federführend erarbeitet worden sind und mittlerweile 132 konkrete Maßnahmen beinhaltet. 132 konkrete Maßnahmen. Das Ziel ist ein systematisches und vernetztes Vorgehen, um das Thema Einsamkeit langfristig in Maßnahmen zur sozialen Teilhabe einzubetten. Dazu so viel. Ziel 1, Sensibilisierung der Öffentlichkeit. Ziel 2, Wissen stärken. Ziel 3, Praxis stärken. Ziel 4, bereichsübergreifend agieren. Ziel 5, Menschen unterstützen, Angebote ausbauen. Die Schreiberin, die hier diesen Artikel geschrieben hat, schreibt dann auch noch, da sind ja alle bestens versorgt, oder? Ich sehe schon ein Nicken in diese Richtung. Genau, ja. Soziale Strukturen im Sinne einer sozialpolitischen Auftrags zu stärken, ist sehr begrüßenswert und erfreulich. Gleichzeitig reicht es aber eben nicht aus. Die Aufgaben, die in der Nächstenliebe liegen können, an offizielle Institutionen und Maßnahmen zu delegieren. Durch die Individualisierungsentwicklung der Persönlichkeit, eine gewisse Emanzipation jeglicher Menschen in Richtung Unabhängigkeit und Freiheit einerseits, sind auch andererseits Einsamkeitsphänomene und Überforderungserleben in der persönlichen Lebensgestaltung entstanden. Liegt der Weg zurück in Gemeinschaft nicht vielleicht in einer Abkehr der allzu einsam machenden Individualisierung hin zu einer individuellen, realen Begegnung Einzelner, hin zu neuer Gemeinschaft und Verbindlichkeit? So viel, der Text geht noch viel weiter, möchte ich dazu vorlesen. Die Verhaltenstherapie verzeichnet den größten Effekt im Ranking bezüglich einer Minderung von Einsamkeitsempfinden. Und dazu könnt ihr mir die nächste Folie reinmachen? Das heißt ja nichts anderes, als dass sich das Wort Gottes mal wieder in der Wahrheit bewahrheitet. Absolut. Nämlich nichts anderes tut die Verhaltenstherapie, als sich mit Eigenanteilen des Menschen mit Blick auf Einstellung, Gedanken, Haltung, Gefühlen und Verhaltensweisen zu fokussieren. Und ich habe hier mal Epheser 4, 23 rausgesucht, wo ihr lesen könnt, erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn. Ich habe mal absichtlich zwei Übersetzungen genommen. Einmal die Luther-Übersetzung und einmal die neue Genfer-Übersetzung. Und in der Genfer, und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen. An diesem Text, also an diesen Bibelstellen, können wir sehen, um was es geht. Aber auch im Römer 12, Vers 2 und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Luther, und richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Ich muss ehrlich gestehen, die Genfer Übersetzung gefällt mir besser. Genau darauf zielen Wege ab. Und ich glaube, das sind Dinge, die wir ergreifen dürfen. Wir wissen das alle. Wir gehen schon länger mit Gott. Also jeder, der mit Gott geht, der hat das auch ein Stück weit erfahren. Bewusst oder unbewusst, aber es passiert durch seine Liebe. Aber es gibt ja auch Menschen, die noch nicht mit Gott gehen. Und darum ist es einfach gut, dass es eben auch Seelsorgeformen, Therapieformen gibt. Auf eine begleitende, zielführende Weise, sodass der Mensch selber darauf kommt, was ihm im Wege steht. Und genau so arbeitet unser lieber Vater und Jesus nämlich auch mit seinen Kindern. Liebevoll, empathisch und mitfühlend. Nicht überstülpend, nicht korrigierend und auch nicht, ich weiß es. Wir haben aber in unserer Gesellschaft, wir haben in unserer Gesellschaft in Deutschland so viel geschichtliches Erleben tatsächlich nicht ausgearbeitet. Ob uns das bewusst ist oder nicht bewusst ist. Nicht ausgearbeitet, dass sich dies auch in dem Erleben von Einsamkeit aufzeigt. Kein Wunder, dass sich die Politik dann auf den Weg macht, wenn sie es plötzlich merkt. Das macht sich auch sichtbar. Vor allem in der Corona-Zeit haben wir das gesehen. Die ganzen Demonstrationen, wie viele Menschen sind auf die Straße gegangen. Rebellion ist entstanden. Das hat immer eine Wurzel, das hat Gründe, wenn so etwas passiert. Meistens wissen wir nicht, warum und woher so einige Probleme sich festgefahren haben, auch in Familien. Ja, auch wir waren davon konfrontiert, also meine eigene Familie, obwohl ich mich schon seit Jahren damit beschäftige. Aber es ist echt ein tiefes, tiefes Thema. Es gibt einige Bücher, wo man darüber lesen kann. Keinen signifikanten Einfluss zeigten sich hingegen bei der Kategorie Erhöhen von Kontaktmöglichkeiten und das Erleben sozialer Fähigkeiten. Fand ich total interessant. Ja. Erhöhen von Kontaktmöglichkeiten und Erleben von sozialen Fähigkeiten. Da hat man eindeutig feststellen können, dass es da gar nicht so viel Besserung gibt im Punkt auf Einsamkeit. Ja, im Punkt auf Erleben von Einsamkeit. Weil oft denken wir natürlich, ist ja logisch, ja, das muss doch helfen, das wird es doch sein. Ich gehe auf den Menschen zu, ich helfe, ich schaffe Möglichkeiten. Ich schaffe Räume, ja, natürlich das auch. Aber das ist nicht allein. Und eben auch nicht das Ding, das es wirklich hilft. Weil es eben so eine tiefe Wurzel hat. Und das kann ich heute gar nicht alles ansprechen. Es gibt so viele Erwachsene, die sich nur partiell entwickeln konnten. Also nicht im vollen Maß, so wie Gott es von Anfang an für uns gedacht hat. Es bedeutet, dass bestimmte Funktionsbereiche nicht so weit entfaltet werden konnten wie andere. Das ist halt ein Fakt. Ich nehme als Beispiel mal den emotionalen Bereich, weil ich den einfach liebe, klar. Den mentalen Bereich, der zur Entwicklung einfach so, so wichtig ist. Und wie ich meine, wo wir sehen, wenn da sich das nicht so entfalten konnte, auch in der Gesellschaft, dass sich das eben sichtbar macht. Und wenn es in Demonstration, Rebellion, in verschiedenster Art und Weise ist. Denn gerade der emotionale Bereich, der bewirkt die Fähigkeit, in den zwischenmenschlichen Beziehungen zu agieren, zu reagieren. Und da sind wir bei der nächsten Generation, die Chance Gottes hier zu investieren. Dass sie es anders und besser erleben dürfen, wie wir. Oder die Generation unserer Eltern oder Großeltern. Die digitale Welt ist an uns nicht vorübergegangen, stimmt's? Und die geht schon gar nicht so einfach vorüber an unseren Kindern und an unserer Jugend. Ganz, ganz, ganz im Gegenteil. Die wachsen damit auf. Die kennen das gar nicht anders. Und zum Teil ist das ja auch gut so, weil das ist unsere Zeit. Und das gehört einfach in unsere Zeit. Ja, das sind neue Gegebenheiten, neue Herausforderungen, neue Dinge. Und in jeder Generation gab es Neues, hat sich etwas entwickelt. Und das ist, wie ich schon sagte, gut so. Eine neue Herausforderung zu den schon bestehenden Herausforderungen. Welche, die wir noch gar nicht genug reflektiert haben. Die Illusion von digitaler Freundschaft. Ich will es nochmal sagen. Ich glaube, unsere Jugend und unsere Kinder sind tatsächlich damit konfrontiert von einer Illusion. Digitale Freundschaften. Wie haben wir Freundschaften aufgebaut? Wie haben wir Freundschaften kennengelernt? Wie haben wir Beziehung aufgebaut? Wie haben wir Beziehung erlebt? Wie haben wir Verbindung erlebt? Wie haben wir Verbindung bekommen? Der größte Teil von uns. Auch hier gibt es natürlich Differenzen. Aber was passiert dazu heute? Wie viele Freundschaften hatten wir? 10 bis 20, wo wir echt gesagt haben, das sind Freundschaften. Oder vielleicht sogar nur 3, wo ich gesagt habe, das ist mein Freund. Ja, weil ich wusste, ein Freund ist schon was ganz Besonderes. Und das andere waren in meiner Welt Kumpels. Begleiter. Die Art und Weise, wie die Plattformen genutzt werden, beeinflussen die Wahrnehmung von Freundschaft und besonders von Beziehungen. Gerade in einer Zeit, in der Likes und Follower scheinbar Nähe suggerieren, wächst paradoxerweise das Gefühl der Isolation. Und ich hatte bei dem ersten Teil schon angesprochen, dass bei all diesen Ausarbeitungen gerade die Jugend und vor allem die Kinder ausgeblieben sind. Dass es hier gar nicht genug Zahlen gibt. Persönliche Begegnungen werden seltener, tiefgehende Gespräche seltener geführt. Ja, und wir wissen auch, wie wichtig das ist in der Entwicklung, dass ich auch für die kognitive Entwicklung, dass ich eben nicht nur am Bildschirm und nicht nur durch Sehen, sondern durch Spüren, durch Kontakt, ja, durch Sprechen, dass ich so Dinge in mir verfestigen und stark werden können und entwickeln können. Und stellt euch mal vor, was passiert, wenn dem eben gar nicht mehr so ist. Wenn es immer mehr abnimmt und vielleicht sogar genommen wird. Persönliche Begegnungen werden seltener, tiefgehende Gespräche seltener geführt. Und was dann bleibt, ist offene Leere, die durch keine App und kein Chat gefüllt werden kann. Deswegen ist es umso wichtiger, Räume zu schaffen, in denen echtes menschliches Miteinander möglich ist. Räume schaffen, ja, und es gibt noch mehr. Es gibt noch mehr Punkte, wo wir uns selber sensibilisieren können. Wo wir schauen können, uns selber auch reflektieren können. Ich mache das auch immer wieder. Und dann muss ich aufpassen, dass ich nicht selber in so ein Loch komme und mir Vorwürfe mache. Ha, da hast du dir wieder keine Zeit genommen. Ha, da warst du jetzt wieder nicht. Bitte nicht. Weil darum geht es ja gar nicht. Sondern, dass wir miteinander und tragend zusammen diesen Nicht-Phänomen, weil das ist ja schon immer da, aber diese Einsamkeit wo ich denke, dass es wirklich ein Thema in nächster Zukunft sein wird, dass wir dem begegnen. Orte, an denen Verletzlichkeit und Authentizität nicht als Schwäche, sondern als Stärke betrachtet werden. Ich will das nochmal wiederholen. Orte, an denen Verletzlichkeit und Authentizität nicht als Schwäche, sondern als Stärke betrachtet werden. Mensch, wenn ich Orte habe, wenn ich merke, dass ich angesprochen werde, einfach nur, weil ich bin, weil ich gesehen werde und ich so sein kann, so unperfekt, wie ich bin, dann fühle ich mich wohl. Da öffne ich mich, so nach und nach. Dauert ein bisschen. Aber so nach und nach fühle ich mich dann sicher. Da merke ich, ha, hier ist wirklich Sicherheit. Und dann kann ich mich öffnen. Und dann auf einmal so Stück für Stück geht auch so ein Gefühl wie Einsamkeit, so ein Erleben wie Einsamkeit. So kann Weiterentwicklung einsetzen und eine neue Generation lernen, Beziehungen lebendig und vor allem tragfähig zu gestalten. Es ist erwiesen, dass Menschen, die weniger auf soziale Netzwerke agieren und realen Kontakten, Direktinteraktionen haben, glücklicher sind. Ich merke gerade, ich habe eine Folie vergessen. Jugendliche und Kinder beginnen erst angemessene und geeignete Strategien zur Lebensbewältigung für sich zu entwickeln. Die sind also am Anfang. Die haben ja noch lange nicht die Erfahrung wie ein Erwachsener. Sie sehen sich verschiedenen Riesen gegenüber. Und so können schnell Gefühle der Überforderung oder der Unmacht und der Resignation da sein. Ihr wisst alle, wir haben es auf dem Herzen, auch in der Gemeinde mehr und mehr in die Kinder und in die Jugendarbeit zu investieren. Und ich finde, das ist echt einfach sehr gut. Auch wenn es um uns herum viel Jugendarbeit gibt, auch andere Jugendarbeit machen. Aber das kann eigentlich nie genug sein. Und genau bei all diesen Punkten setzt die Gemeinde Fundamente für das Leben. Ja? Und so kann die Gemeinde Dinge zur Verfügung stellen. Können wir als Gemeinde zur Verfügung stellen, aber nicht nur hier in unseren Räumen oder in den Räumen, wo eine Gemeinde ihren Sitz hat, sondern wir als jeder Einzelne, von uns hier, von anderen Gemeinden, von Kirchen, da, wo du eh bist. Auf Social Media, beim Daimler, in der Bücherstube, in der Musikschule, im Betrieb, im Verkauf, im Kindergarten, Schule, Krankenhaus, Altersheim. Und ich habe bestimmt ganz viel vergessen, aber ihr wisst, was ich meine. So ist Gemeinde. Und so können wir mit unserem Bewusstsein und mit dem, was wir hören, und ich finde das immer richtig cool, Leute, was wir, also nicht nur hier, wir als die Gemeinde der offenen Tür, sondern alle Gemeinden, die haben so einen großen Vorteil, was Weiterbildung angeht, weil jede Predigt, jede Botschaft, die Sonntag für Sonntag kommt, das ist eine Weiterbildung, das ist Lernen, das ist Erweitern, das ist Weiterkommen und das alles umsonst. Und das finde ich richtig, richtig gut. Und all das, was wir da bekommen, hey, gebt es weiter, schmeißt es raus, umsonst habt ihr Empfang, umsonst gebt es weiter. Das, was ihr Sonntag für Sonntag empfangt, wo wir Gott groß machen, wo wir sagen, Papa, was willst du uns sagen? Er ist das Fundament des Lebens, auf das wir unser Leben bauen. Lasst uns das immer mehr in die Gesellschaft hineintragen und einbringen. Und darum habe ich dieses Bild gewählt, so als, ja, Gesellschaftsbild. Alle Generationen, die Kinder fehlen, sind verbunden und tragen es gemeinsam hinaus. Und jetzt würde ich gerne noch beten, das war es nämlich schon mit der Predigt. Ich habe mich heute dran gehalten, eine Kurzpredigt, und würde gerne noch beten. Und so danke ich dir. Ich danke dir, Papa, ich danke dir, Jesus, für Dinge, die du uns zeigst. Und ja, Dinge, wo wir Fragen stellen. Du bist es, der uns bewegt, der unsere Herzen bewegt, dich zu fragen, dass du zeigst, auf welchen Weg dürfen wir gehen und was dürfen wir tun. Und danke, dass du inspirierst und dass du vor allem jedem Einzelnen in Einsamkeit begegnest, dass du in Einsamkeit stärkst, dass jeder in Einsamkeit, wo er Einsamkeit erlebt, Wachstum erleben wird. Wachstum und Stärke. Manchmal ist der Druck so groß, dass das Gefühl der Einsamkeit erdrückend und niederdrückend ist. Dieser Druck, Vater, dieser Druck mach du zu diesem Druck, wo Diamanten entstehen. Ja, Vater, mach du deine Diamanten. Danke dafür. Und dass wir das, was wir da erlebt haben, weitergeben können an die, die es auch erleben. Amen.